Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Herzlich willkommen. Am Mikrofon begrüßt Sie Carsten Huck. Zwei Bücher, die bislang nicht den Widerhall gefunden haben, den sie verdienen, stellen wir Ihnen heute vor. Einen Band mit Aufsätzen zur österreichischen Literatur und einen Roman. Es passiert im Frühjahr wie im Herbst, dass ein hervorragender Roman erscheint, aber von der Literaturkritik unbeachtet bleibt. Und erst spät, wenn überhaupt, entdeckt wird. Manchmal gelingt es uns, hier im Büchermarkt wenigstens eine dieser Perlen zu finden. Wie das Buch, das bereits vor 3 Monaten erschienen ist, verfasst vom bekannten und preisgekrönten Regisseur und Drehbuchautor Ralf Westhoff. Zeit Online urteilt über ihn: Ralf Westhoff schreibt die wohl besten Dialoge im deutschen Kino. Und nun legt der 1969 in München Geborene mit Mitte 50 sein Romandebüt vor. Keineswegs unter ferner Liefen, sondern im renommierten Rowohlt Berlin Verlag. Er macht seine Sache gut, doch weder wir beim Deutschlandfunk noch die FAZ, die Süddeutsche, die Neue Zürcher Zeitung bekommen das mit. Das Versäumte holen wir nun nach. Hören Sie eine Rezension meines Kollegen Jan Drees.
Es steht nicht gut um diesen Bauernhof, in den Lisa eingeheiratet hat, irgendwo im deutschsprachigen Raum Anfang des 19. Jahrhunderts. Über ihren Kopf hinweg, wie es damals augenscheinlich Sitte war, hatten sich ihr Vater und die Schwiegermutter vom Nachbarhof über das Brautpaar geeinigt. Die Äcker würden gemeinsam bewirtschaftet werden, um das materielle Überleben sicherzustellen in äußerst schwierigen Zeiten. Der Vater von Maximilian, Lisas frisch angetrautem Ehemann, hatte heimlich einen hohen Kredit aufgenommen, das Geld eingesackt, um noch am gleichen Tag zu verschwinden. Nun drückt eine enorme Zinslast auf den Dächern dieser Einöde, in die Kornhändler lediglich klagend reisen, um jährlich weniger zu zahlen für den mühsam geernteten Roggen. Von diesen Händlern sind alle Bauern abhängig. Undenkbar erscheint, dass sie ihre Ernte selbst vermarkten.
Das Bauernleben war hart und armselig, und was sie anbauten, war nicht viel wert. Es war besser, es endlich einzusehen, statt sich Jahr für Jahr nach dem Verkauf des Korns wieder wochenlang zu grämen. Mehr als dieses Leben war einfach nicht möglich.
Dass mehr als dieses Leben nicht möglich sei, will Lisa, die Bauerstochter und zwangsverheiratete Gattin, keinesfalls hinnehmen. Auf das Arrangement mit Maximilian kann sie sich einlassen, auf diesen scheuen, an der Fallsucht erkrankten Jungen von der anderen Seite des Baches. Dass ihr Vater, sobald er getrunken hatte, ihr gegenüber handgreiflich geworden war, nimmt sie wie einen Regenschauer und redet sich ein, er sei kein unrechter Mann. Selbst die Schulden des Nachbarhofs, die nun auch die ihrigen sind, kann sie als gegeben akzeptieren, aber unter keinen Umständen will Lisa billigen, dass sie ihrem Schicksal hilflos ausgeliefert ist. Die junge Bäuerin mag keinen Begriff für Klassenkampf und Kapitalismus haben, für Revolution und gesellschaftspolitische Veränderungen, aber sie spürt, dass sich etwas, möglicherweise sogar alles, ändern muss. Sie wird um ihr Hab und Gut und das ihrer Eltern kämpfen, die drohende Insolvenz beider Höfe möglicherweise abwenden. Doch wie soll sie es anfangen? Der Debütroman von Ralf Westhoff eröffnet mit einem Zitat, das die angemessene Richtung vorgibt.
Ökonomische Fragen sind zu wichtig, um sie einer kleinen Kaste von Spezialisten und Führungspersonal zu überlassen. Dass die Bürger sich dieses Wissen zurückerobern, ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Änderung der Machtverhältnisse.
Jener Gedanke des französischen Ökonomen Thomas Piketty zeigt an, dass diese historische Erzählung als Gleichnis auf jetzige Verhältnisse gelesen werden kann, als unbedingte Gegenwartsliteratur. Ausgehend von der Grundsituation, verschuldeter Hof entflohener Bauer, übermächtige Tradition, entfaltet die Geschichte ein Tableau wirtschaftlicher Knechtsverhältnisse. So wie der Bauer seine Mägde und Tagelöhner ausbeutet, wird wiederum er selbst übervorteilt von den Kornhändlern, Mühlenbesitzern und Kontorskaufleuten. Damit sich etwas ändert, reitet Lisa allein in die nächstliegende Stadt, wird vorstellig bei zahlreichen Geschäftsleuten und taucht so immer tiefer ins Wirtschaftssystem ein. Sie spricht mit Kontoristen und einem Richter, mit dem Müller und jenem Notar, der den Schuldvertrag ihres entlaufenen Schwiegervaters beglaubigt hat.
Niemals solle sie nichts zahlen an die Bank. Niemals und nichts hatte er betont. Und er sah ihren ratlosen Blick und ihren Wunsch, ihn zu verstehen. Egal wie gering der Betrag sei, den sie bezahlen könnten, sagte der Notar, alles sei besser als nichts. Bei Gericht würde man neuerdings nicht nur auf Summen, sondern auch auf guten Willen achten. Daher sollten Sie auch, wenn irgendwie möglich, jeden Monat ein wenig mehr einzahlen. Ja, das sei sicher hilfreich. Dann wischte er streng mit dem Zeigefinger durch die Luft, um seinem Satz die nötige Dramatik zu geben. Und niemals nichts.
Mit diesem wohlmeinenden Ratschlag, der Hof solle niemals nichts einzahlen, ist der Titel des Romans begründet. Anfänglich legt Lisa lediglich Pfennige auf den Tisch des Bankangestellten. Diese reichen nie zur Tilgung, geschweige denn zur Bedienung des Zinsbetrags. Doch die ehrgeizige Bäuerin verhandelt in der Stadt mit ihren Kreditgebern, auf dem heimischen Hof mit ihren Eltern, der Schwiegermutter mit ihrem Gatten. Sie recherchiert den Ertrag von Roggen und Bohnen, verschließt sich keiner Neuerung, sondern informiert sich auch über den Anbau einer neuen Ackerfrucht, der Kartoffel, die vielen Zeitgenossen als giftig gilt. Nicht einmal ein Schwein würde das Zeug fressen, schreien engstirnige Wutbauern. Doch Lisa lässt sich nie beirren. Eine hinreißende, emanzipierte Frauenfigur hat Ralf Westhoff hier ersonnen, eine Figur, die Potenziale erkennt. Ihr Gatte Maximilian mag zwar unverständlich sprechen, seit er sich während eines epileptischen Anfalls die Zungenspitze abgebissen hat. Aber er besitzt die seltene Kompetenz des Lesens. Ihre Schwiegermutter kümmert sich nicht nur um den Hof, sondern kann recht passable Roggenbrote backen. Ihr Vater mag sich stur wie ein Esel sträuben, als ihm unterbreitet wird, ausgerechnet Bohnen anzupflanzen. Doch er lässt sich auf die neumodischen Ideen seiner Tochter ein. Und Lisas Mutter hat wertvolles Fachwissen über Gemüse, Obstsorten und Gartenkräuter, die im heimischen Nutzgarten gedeihen.
Nah an der Küchentür, in der Sonne, lag der eingezäunte Flecken, voll wilder Ranken, ausladender Blüten und dichter Stauden. Kein Stückchen blanker Boden war zu sehen, alles Blüte und Spross, dass man meinte, die Wurzeln in der weichen Erde wachsen zu hören. Da gab es dunkelroten Mangold, bauchigen Fenchel, Bohnen in allen Formen und Farben, zwischendrin Kräuter von ungekannter Schärfe und überall Beeren, süß und sauer zugleich, so viel man wollte und jeden Tag aufs Neue.
Ralf Westhoff erzählt die Geschichte eines wirtschaftlichen Aufstiegs, einer anfänglichen Unwahrscheinlichkeit, die von Seite zu Seite wahrscheinlicher wird. Klaren Blicks schaut dieser Roman auf ökonomische Zusammenhänge und Unternehmensstrategien, auf die Gabe lebenslangen Lernens und die Notwendigkeit einer tatkräftigen Resilienz. Man ist irgendwann wie elektrisiert, ob jeder neuen Idee, die Lisa ihren Geschäftspartnern, ihren Kunden und Kollegen schmackhaft macht.
Einen schönen Tag, wünschte Lisa und musste Stolz und Freude und Aufgeregtheit verbergen. Maximilian sah sie mit großen Augen an. Sie hielt ihm die Münzen mit ebensolch großen Augen entgegen. In diesem Moment waren sie Bäcker, Händler, Kaufleute und immer noch Bauern. Sie umarmten sich und den besonderen Moment. Und von da an rief Lisa jedem Mann und jeder Frau hinterher mit lauter, kräftiger Stimme.
In einer evozierenden, die komplizierten Zusammenhänge enträtselnden Sprache erfüllt niemals nichts die didaktische Forderung Thomas Pikettys, dass ökonomische Fragen zu wichtig seien, um sie einer kleinen Kaste von Spezialisten und Führungspersonal zu überlassen. Ralf Westhoffs Debüt atmet den freien Geist amerikanischer Kinofilme, die ihr Märchen vom Tellerwäscher zum Millionär ausbreiten. Die pragmatisch gezeichnete Liebesgeschichte erscheint als Gegenfolie zum Schicksal der glücklosen Eheleute Johannes und Lämpchen in Hans Falladas Kleiner Mann, was nun? Derart reich ist dieses knapp 220-seitige Buch, dass man nur erstaunt sein kann, weshalb es im Feuilleton ignoriert wurde. Der poetische Ertrag dieses Romans übersteigt seinen Kaufpreis um ein Dutzendfaches. Hier hat jemand umsichtig gesät, noch in diesen Stunden darauf wartend, dass die verdiente Ernte endlich in klingender Münze abgegolten wird.
Jandres war das über Niemals nichts von Ralf Westhoff, ist erschienen im Rowohlt Verlag Berlin, 224 Seiten, kosten 23 Euro. Und nun wenden wir unseren Blick nach Österreich. In der kommenden Woche werden, wie in jedem Frühsommer seit nahezu 50 Jahren, in Klagenfurt die Tage der deutschsprachigen Literatur stattfinden. An deren Ende steht die Verleihung mehrerer Preise, des Ingeborg-Bachmann-Preises und auch des Deutschlandfunk-Preises. Klagenfurt ist aber nicht nur die Geburtsstadt Ingeborg Bachmanns, sondern dort machte sich im 1974 gegründeten Institut für Germanistik eine neue Generation zur Aufgabe, bis dahin vernachlässigte Zusammenhänge von österreichischer Literatur, Geschichte und Politik in den Blick zu nehmen. Nahezu von Anfang an mit dabei war der 1949 geborene, heute noch in Klagenfurt lebende Klaus Ammann, Professor für neuere deutsche Literatur. Gründer und über zwei Jahrzehnte Leiter des Robert-Musel-Instituts für Literaturforschung und des Kärntner Literaturarchivs. Von ihm gibt es jetzt ein Buch, in dem es unter anderem um Peter Handke geht und Adalbert Stifter, den österreichischen Literaturbetrieb in der NS-Zeit oder auch darum, wie sich die oberösterreichische Landschaft und speziell Mauthausen in der Literatur abbilden. Der Titel »Ich, ich sein, wer sein?« Guten Tag, Herr Ammann.
Grüß Gott.
Ihr Buch trägt den Untertitel »Zur österreichischen Literatur« und dann sind wir damit ja so gleich mitten im Thema. Sie stellen in Ihren Aufsätzen, die Sie in dem Buch versammeln, die Frage nach dem Österreichischen. Was ist denn das spezifisch Österreichische, beziehungsweise kann man überhaupt von einem Spezifikum der österreichischen Literatur ausgehen?
Das spezifisch Österreichische ist natürlich einerseits ein Wunschland. Andererseits ist es entlang der politischen Entwicklung der letzten 300 Jahre, ist es auch ein Moment der Distanzierung. Also natürlich, wenn Sie an die Nazizeit denken, wollten alle Deutsche sein und ab dem Jahr 45 wollten alle wieder Österreicher sein. Also es ist ein politisch und historisch aufgeladener Begriff. Und ich denke, dass sich gerade in der Literatur diese Differenzen und diese Fantasien sehr deutlich gezeigt haben. Deshalb da auch der etwas sperrige Titel »Ich, ich sein, wer sein«, ein Zitat aus einem Gedicht von Ernst Jandl. Die österreichische Literatur hat ein Identitätsproblem, eben in diesem Zerrissensein zwischen Österreich, damals eben Donaumonarchie, dann alle folgenden Großereignisse vom Ersten Weltkrieg bis Erste Republik und Hitler und so weiter. Also die Frage lässt sich nicht beantworten, aber sie ist eine Frage, an der sich sehr viele andere Fragen anknüpfen und viele davon schneide ich ja in meinem Buch auch an.
Sie gehen zurück auch in den Beginn der österreichischen nationalen Literaturgeschichtsschreibung, die Sie im 19. Jahrhundert datieren. Und Sie haben es gerade angesprochen, Donaumonarchie. Das Interessante ist ja, dass Österreich als Vielvölkerstaat eine ganz andere Position einnahm, als das sich ja dann 1871 gründende Deutsche Reich. Also da sind ja zwei unterschiedliche Bewegungen. Einerseits der Nationalstaat Preußen, Deutschland und andererseits der Vielvölkerstaat Österreich. In welchem Verhältnis standen denn die Literaturen zueinander? Wollten die zueinander oder wollte die andere dann dominieren? War das eine Beziehung vielleicht von Neid oder dem Wunsch dazu zu gehören? Wie würden Sie das beschreiben?
Da spielt natürlich Weimar und die deutsche Klassik eine große Rolle. Das war so etwas wie ein Idealbild einer Literaturgesellschaft mit Goethe und Schiller und so weiter. Und da haben natürlich die österreichischen Schriftsteller und Schriftstellerinnen und in dieser Zeit, Anfang des 19. Jahrhunderts, gibt es nicht allzu viele bedeutende und wichtige Autoren und man hat das sozusagen als Traumland gesehen. Und der Hintergrund ist natürlich immer auch die parallele politische Entwicklung. Es hat einerseits die Distanzierungswünsche gegeben, es hat Kriege gegeben, wenn Sie an Königgrätz 1866 denken. Also wollte man sich natürlich von allem, was deutsch ist, auch distanzieren. Auf der anderen Seite hat es durch die ganze Zeit auch immer auf der Ebene der Kultur sozusagen diesen Verschmelzungswunsch gegeben. Man wollte anerkannt sein, man wollte gleichsam im gleichen Orchester mitspielen. Grillparzer ist nach Weimar gereist und hat sich das dort angeschaut und ist sich wahrscheinlich beim Empfang nicht so vorgekommen, wie er es gewünscht hätte. Also es ist ein Sehnsuchtsland, was die Literatur betrifft und gleichzeitig hat man die Dominanz der deutschen Literatur als und der deutschen Autoren und Autorinnen als lästig empfunden. Auf der anderen Seite hat man sich selber innerhalb der Donaumonarchie, die Deutschen haben ja nur etwa einen Anteil von 35% an der Bevölkerung gehabt, also sie waren die Minderheit, die Regierende, die machthabende Sprache und Nation war in der Minderheit und hat natürlich die Tschechen und die Ungarn vielleicht so behandelt, wie man sich von den Deutschen behandelt gefühlt hat. Also diese Nationalitätenkonflikte im 19. Jahrhundert sind sehr gut abgebildet in der Literatur und sie setzen sich fort. Der Zusammenbruch der Monarchie 1918 lässt völlig offen, wie es weitergeht. Wird das nun ein Kleinstaat, schließt man sich an Deutschland an, was eigentlich der bestimmende Wunsch war, was aber dann von Friedensverhandlungen in Versailles und Saint-Germain untersagt wurde. Und dann letztlich zehn Jahre später dann mit Hitler vollzogen wurde. Also diese Unsicherheit, diese Dominanzgefühle, Verschmelzungswünsche bilden sich in der Literatur sehr gut ab. Und vielleicht, wenn ich noch einen letzten Punkt erwähnen darf, es ist den Österreichern nach 1945, also die Österreicher waren ja, die sind ja nicht mit Gewalt angeschlossen worden. Es war eine jubelnde Menge, die 1938 Hitler in Wien begrüßt hat. Und der Großteil der erwachsenen Österreicher und Österreicherinnen haben das wahrscheinlich für eine gute Sache gehalten, nun mit dem Großdeutschen Reich vereint zu sein. Aber im Jahr 1945 hat die Sache natürlich anders ausgesehen und es war die Frage der Verantwortung, der Mitschuld am Zweiten Weltkrieg. Und den Österreichern ist es gelungen, dann bei den Staatsvertragsverhandlungen, die ja 1955 dann sozusagen zur Wiederherstellung der Souveränität Österreichs als eigenständiger Staat geführt haben, sie haben es geschafft, praktisch noch Stunden bevor der Vertrag unterschrieben wurde in Wien, die sogenannte Mitverantwortungsklausel aus diesem Vertrag herauszuverhandeln. Das heißt, im österreichischen Staatsvertrag steht nichts davon drin, dass Österreich mitschuld sei an den Gräuel des Zweiten Weltkrieges. Und da konnte man dann natürlich fröhlich weitermachen. Und das ist interessant, auch was die Literatur betrifft, dass wir bis 1955 also vor allen Dingen, ich würde sagen, von Ende der 40er Jahre bis Mitte der 50er Jahre eine breite Literatur haben, die sich mit dem Krieg, mit Nationalsozialismus, mit den Verbrechen dieses Krieges beschäftigt. Paul Celan, Ingeborg Bachmann, Milodor, viele andere. Und mit dem Jahr 1955 hört im Grunde genommen diese Beschäftigung mit der Nazizeit auf, weil man ja schwarz auf weiß hat, dass man damit eigentlich nichts zu tun hatte. Ne? Und ich finde, die Literatur ist ein sehr guter Gradmesser für diese Wendungen, die es da gegeben hat. Und insgesamt habe ich ja in dem Buch hauptsächlich Arbeiten ausgewählt, die im weitesten Sinne eben mit Literatur und Politik, also auch mit dieser Identitätsfrage zu tun hatten. Etwa die typische Haltung von Robert Musil beispielsweise, der 1918 sehr stark für den Anschluss an Deutschland war und dann während der Machtergreifung 1933 in Berlin gelebt hat und der dann anfängt, so eine Art Tagebuch zu führen, wo er die für und wieder den Nationalsozialismus abwägt und völlig eindeutig, also wenige Wochen nachdem Hitler als Reichskanzler installiert wurde, weiß Musil, das geht sozusagen in eine furchtbare Richtung. Nur durch die bloße Lektüre der Zeitungen und was die Leute reden auf der Straße und was man mitgekriegt hat, schon an Gewaltakten und Verhaftungen. Und das finde ich schon, das sind sehr interessante Entwicklungen, die sich da innerhalb kurzer Zeit abspielen und die sich auch in der Literatur dann zeigen.
Die Beschäftigung mit dem, was Sie da jetzt gerade beschreiben, hat die in der österreichischen Germanistik denn stattgefunden? Sie verweisen auf die Gründung des Instituts für Germanistik in Klagenfurt, was eben eine Bedeutung bekommen hat, jenseits der Literaturtage, die dort stattfinden. Wie wichtig war das für eine junge Generation, sich mit der Entwicklung der österreichischen Germanistik zu beschäftigen?
Die Gründung des Germanistischen Instituts in Klagenfurt 1972/74 ist der Lehrbetrieb aufgenommen worden, ist insofern ein Einschnitt, als an diesem Institut ausschließlich Leute gearbeitet haben, die entweder während des Krieges oder nach dem Krieg geboren wurden, also die im direkten Sinne nichts mit dem Nationalsozialismus zu tun hatten.
Dank für das Gespräch an Klaus Amann und sein Buch »Ich, Ich sein, Wer sein« mit Aufsätzen und Reden zur österreichischen Literatur ist erschienen im Ritter Verlag. 391 Seiten, 32 Euro. Das war der Büchermarkt für heute. Kommen Sie gut ins Wochenende. Am Sonntag in den Zwischentönen ist der Musiker und Autor Maxim Biller zu Gast. Am Mikrofon verabschiedet sich Carsten Huck.